Bevor es gleich losgeht mit der Folge, haben wir noch eine Bitte an euch. Wie ihr ja wisst, hat der Berliner Bürgermeister uns ja schon eine Auszeichnung gegeben für Benes Spermiogramm. Aber jetzt kann unser Podcast hier, Mom and Dad Jokes, auch einen Preis bekommen.
Ihr könnt nämlich für uns abstimmen beim Deutschen Podcastpreis und alles, was ihr dafür tun müsst, ist in die Shownotes zu gehen und den Link anzuklicken.
Würden wir uns sehr drüber freuen und unter allen, die abstimmen, verlosen wir eine Probe von Benes. Na, ihr wisst schon. Wenn man jemandem eine schlechte Nachricht überbringt und die Person dann sagt, hey, aber ist doch super, immerhin geht es voran. Das holt eine Person einfach null in ihrer Lebenswirklichkeit in dem Moment ab. Da sitzt ein Mensch vor mir, der da jetzt so eine penisartige Attrappe nimmt, dann Kondom richtig so rüberstülpt, Gleitgel drauf und dann sagt, vorsichtig, jetzt wird's kalt und mir dann das Ding unten einfährt. Kennst du so Darmkrämpfe?
Deutsche Comedy. Mom and Dad Jokes.
Der Podcast für Moms and Dads. Und die, die es gerne wären.
Und für Jokes.
Wow.
Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
Für euch machen wir einfach ein paar untenrum Gags.
Frohe Weihnachten. Herzlich willkommen zu Folge 15 von Mom and Dad Jokes.
We wish you a Merry Christmas.
Und frohen Sonntag für alle, die nicht Weihnachten feiern.
Ja, das stimmt auch. Oder für die Weihnachten nicht so ein geiles Fest ist. Gibt's auch Menschen.
Ja, oder gar kein Fest einfach.
Ja, ich kann das übrigens total verstehen. Für viele ist Weihnachten ja so ein Fest, wo es ja so viel um harmonisch bei der Familie zusammensitzen geht. Und das ist bei sehr vielen Leuten einfach nicht gegeben. Von daher ist Weihnachten für die entweder kein schönes Fest oder einfach gar nichts, was man
Weihnachten holt einfach viel hoch. Im Guten und im Schlechten.
Ja, echt. Das ist wirklich krass, ne? Wie emotionsgeladen dieses Fest irgendwie dann oft ist. Ja. Genau, deswegen gehen wir auch ganz schnell weiter zu einem viel tolleren Thema, unerfüllter Kinderwunsch. Und zwar reisen wir gleich mit euch in den März diesen Jahres. Und ich weiß nicht, ob ihr es raushört dann schon. Anfang Mitte März 2023 sind wir gleich. Wir nähern uns immer mehr der aktuellen Zeit, ne? Ja. In diesem Jahr, in diesem Dezember 2023, jetzt kommende Woche, kommen noch zwei Folgen raus. Und das heißt, dann sind wir so langsam bei der aktuellen Zeit angekommen. Ein bisschen brauchen wir, glaube ich, noch, um aufzuholen, aber wir sind nicht mehr so weit davon entfernt. Und ich wollte noch, weil wir hier ganz oft in dem Podcast sagen, ja, was sollte man nicht sagen, was sollte man Leute nicht fragen, was sollte man besser nicht machen, was sollte man Leuten mit Kinderwunsch besser nicht erzählen, finde ich es wichtig, dass man auch mal über eigene Fehler spricht, weil wir hatten letzte Woche ein Interview zu unserem Podcast, du und ich, also Bene und ich, und wir haben irgendwie mit der Journalistin, mit der Redakteurin, über wie wir uns das Leben mit Kindern mal vorstellen oder sowas gesprochen.
Ja.
Und dann habe ich so, da ich ja sehr, sehr viele Freunde und Freundinnen mit Kindern habe, erzählt.
Und sehr genaue Vorstellungen.
Und sehr genaue Vorstellungen, aber auch sehr viel mitkriege, was sind so die Schwierigkeiten im Alltag mit Kindern. Ihr erzählt, was mir vielleicht so ein bisschen Angst macht oder wo ich Herausforderungen sehe und ein bisschen Schwierigkeiten und so. Und sie hat so richtig, so wie nennt man das, so emsig immer so zugestimmt oder so.
Es wirkte so, als wüsste sie, worüber wir reden gerade.
Als wüsste sie genau, worüber wir reden. Und ich glaube, wir waren dann schon am Ende des Interviews angekommen und es war dann schon gar nicht mehr Teil des Interviews. Aber ich bin kurz danach kurz in die Vogelperspektive und habe mich von außen beobachtet und als außenstehende Person die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, konnte nicht glauben, dass ich gerade ernsthaft gefragt habe, hast du denn eigentlich Kinder?
Ja, nee, du standst da außerhalb von deinem Körper quasi und standst einfach da und hast gesagt, cringe.
Ja. Ich konnte es nicht glauben und bin aber tatsächlich über eine Sache froh und deswegen kann ich es, glaube ich, auch gerade aussprechen, weil es hat eine Sekunde bei mir gedauert, dann habe ich wirklich vor ihr die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen oder vors Gesicht geschlagen und habe gesagt, ich kann nicht glauben, dass ich dich das gerade wirklich gefragt habe, habe mich aus tiefstem Herzen entschuldigt und meinte, das gibt's doch nicht, da reden wir hier seit zig Folgen darüber, was verletzend daran ist, jemanden zu fragen, ob er oder sie Kinder hat oder er oder sie einen Kinderwunsch und dann mache ich genau das in einem Interview über diesen Podcast, worüber wir genau über diese Fragen reden. Aber sie war wirklich ganz, ganz verständnisvoll und lieb und hat gesagt, alles okay, aber ja, es tat mir trotzdem leid, aber ich habe gemerkt, wie schnell das manchmal passiert. Mhm. Aber das sage ich auch ganz oft. Ich teile ja auch manchmal bei Instagram zum Beispiel Postings über bestimmte Dinge, also Aufklärung über bestimmte Themen, die, keine Ahnung, Sachen Rassismus oder Diskriminierung oder irgendwie so. Und ich kriege da ganz oft dann Nachrichten, die richtig erschrocken sind, die dann sagen, ich schäme mich gerade richtig, dass ich das nicht wusste. Danke, dass du darüber aufklärst. Und ich antworte diesen Leuten jedes Mal, ich finde es nicht schlimm und ich finde nicht, man muss sich schämen, wenn man etwas noch nicht weiß. Mhm. Aber wenn man es dann lernt oder erfährt, dann finde ich nur wichtig, dass man ab da dann darüber reflektiert und vielleicht auch dann sein Verhalten ändert oder anpasst. Ja. So. Und auch diese Frage, wenn jemand jetzt fragt, habt ihr eigentlich Kinder oder wollt ihr eigentlich mal Kinder haben oder wieso kriegt ihr beiden denn eigentlich noch keine Kinder? Und die Person hat es offensichtlich nicht auf dem Schirm. Und wenn die wirklich noch nie damit in Berührung gekommen ist, warum die Frage schwierig ist, dann kann man der Person das erklären. Und wenn die Person dann sagt, oh Gott, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber stimmt, ich denke mal drüber nach oder ich kann das verstehen und ab dann ihr Verhalten ändert, dann finde ich es völlig okay. Ich finde nur so pure Ignoranz und so.
Ich glaube auch, wenn man die Frage ist ja immer, ob man es weiß und wie man mit dem Wissen dann quasi umgeht. Also
genau.
Wie man in so einer Situation, wenn ich weiß um ein Thema und dann mir das egal ist, meistens aus meiner Bequemlichkeit, dass ich irgendein bestimmtes Wort trotzdem weitersagen möchte oder ich trotzdem, weil es mich interessiert, eine Frage stellen möchte. Ja, wieso habt ihr keine Kinder? Wo kommst du her? Und sowas. Wenn ich weiß, dass man das eigentlich nicht macht, aber aus Ignoranz und meiner Bequemlichkeit es trotzdem mache, dann ist es einfach falsch.
Darf ich mal deine Dreadlocks anfassen?
Ja, genau, solche Sachen. Und wenn man da einfach sagt, so, naja, aber es interessiert mich halt oder es ist bequemer für mich jetzt hier dieses Wort oder das Wort zu sagen, dann ist es einfach falsch.
Und darüber bin ich froh, dass ich zumindest eine Sekunde später diese Erkenntnis hatte. Es tat mir trotzdem total leid, dass ich die Frage ausgesprochen habe. Aber zumindest habe ich danach gemerkt, sag mal, spürst du dich eigentlich noch? Ja, aber ich wollte es deswegen erzählen, um zu zeigen, nur weil man einmal eine Erkenntnis erlangt hat, heißt es nicht, dass man sich in 100% der Fälle korrekt und ja, wie es angemessen oder angebracht wäre, verhält.
Finde ich auch. Wir hatten auch letztens eine Situation. Manchmal merkt man Leuten ja an, dass die was, zum Beispiel was fragen, aber halt mit 0,000 böser Absicht, sondern wirklich einfach nur so aus echtem Interesse, wo man dann merkt so, oh, was macht man nicht? Letztens waren wir in einer, ich nenne keine Namen, wir waren in einer Konstellation mit lieben, nahen Leuten, sag ich mal.
Okay, ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Und mein Cousin hat krauses Haar.
Mhm.
Und eine andere Person fand es, also wirklich der Klassiker. Fand
dein Cousin hat nicht nur krauses Haar, dein Cousin hat auch einen Migrationshintergrund.
Ja. Er hat jetzt nicht einfach nur Locken. Deswegen. Und eine andere Person war wirklich einfach daran interessiert, wie sich diese Haare anfühlen. Mhm. Und dann ist wirklich, alle am Tisch saßen, glaube ich, da und haben sich gedacht, don't.
Ja.
Nein, tu es nicht.
Ja.
Man hat aber gemerkt, dass diese Person
ganz unbefangen, ohne
völlig, Hintergedanken. Ja, so völlig irgendwie gar keine Hintergedanken. Ja, da muss man dann auch mit der Situation da irgendwie umgehen, ne?
Beziehungsweise ich finde es ja immer gut, ohne die Person bloßzustellen. Das heißt, am besten im Gespräch unter vier Augen ganz freundlich, empathisch und einfühlsam auf Augenhöhe, ohne belehrend zu sein, der Person zu erklären, hey, das könnte für Menschen verletzend sein und dann zu erklären, warum.
Ja.
Und ich finde, wenn das jetzt Menschen sind, die nicht komplett nichts mehr spüren und die AfD wählen, dann sind die meisten ja auch offen dafür, ja, ihr Verhalten zu reflektieren und sich in andere reinzuführen. Das ist natürlich ein gewisses Maß an Empathie vorausgesetzt, aber
Genau.
So, genug der schweren Themen.
Genau, aber das nur abschließend dazu, wenn man Dinge nicht weiß oder diese Person wird das jetzt nicht mehr machen, aber wenn man es halt nicht weiß oder das einfach irgendwie noch nie den Weg von einem gekreuzt hat.
Oder danach sagt, hör, nee, ist mir doch egal, ist ja nicht so gemeint, die sollen sich mal nicht so anstellen.
Das ist ja noch schlimmer.
Ja, und damit schwingen wir einmal den Zauberstab und damit ist Benes Schniedelwurz gemeint. Wir schwingen ihn und richten ihn auf Anfang Mitte März 2023. Herzlich willkommen zurück zum traurigsten Comedy-Podcast Deutschlands.
Hallo Ariana.
Der, in dem gar nichts funktioniert. Hallo Benedikt.
Also ganz normal Comedy.
Ja, ganz normal Comedy. Nee, so richtig deutsche Comedy.
Ja.
Wobei ich das immer gemein finde, dass man sagt, dass deutsche Comedy nur scheiße ist. Aber so wie man quasi klischee-mäßig sagen würde, deutsche Comedy, wo nichts funktioniert und nichts witzig ist, das ist dieser Podcast hier, weil es wird nie gelacht. Also doch, es wird schon viel gelacht, aber es ist auch viel Trauriges dabei.
Die deutsche Comedy, die sich einfach nicht weiterentwickelt hat. Das ist
würdest du so deutsche Comedy bezeichnen?
Ja. Also ein Großteil, diese RTL Sat.1 Comedy. Mhm. Es gibt ja sehr gute deutsche Comedy.
Es gibt ja noch viele andere Comedy,
wie
zum Beispiel Dieter Nuhr.
Der ist super, ja. Der ist jetzt auch in den letzten Jahren nochmal richtig, richtig aus sich rausgekommen.
Ja.
Ja. Mario Barth höre ich immer noch gerne.
Hörst du gerne? Ja, Hat der einen Podcast? Oder?
Zum Einschlafen mache ich mir immer YouTube an und mache aber das Bild weg.
Ah, und was für ein Video machst du dann da so an?
Was hat der Olympiastadion hat er vorher gemacht, ne?
Weiß ich gar nicht mehr.
Weltrekord.
Ach echt? Ja. Ah ja, okay.
Ja. Aber immer noch der gleiche. Top-Humor.
Ja, das ist jetzt hier eine Spezialfolge, zu der wir euch herzlich willkommen heißen wollen. Und zwar haben wir eine neue Idee. In jeder Folge besprechen wir ein sogenanntes Off-Topic-Thema. Das heißt, jede Folge widmen wir jetzt einem Thema, was überhaupt nichts mit Kindern, Kinderkriegen oder Schwangerschaft zu tun hat. Wie findet ihr die Idee? Stimmt doch mal ab. Nee, als erstes natürlich starten wir mit unserem tollen Schwangerschaftsbarometer. Ach ja. Und es lautet...
Schwanger, war ein Witz. Deutsche Comedy.
Oh mein Gott.
Nicht schwanger.
Nicht schwanger. Wie ist das Stimmungsbarometer?
Auch nicht schwanger.
Ja, ja, es ist so mittel. Wir können ja mal berichten quasi. Nachdem wir in der letzten Folge, dazu nochmal kurz gesagt, wir haben jetzt so Anfang, Mitte März 2023, da befinden wir uns.
Ja.
Ich meine, mich daran zu erinnern, dass in der letzten Folge wir erzählt haben, dass wir das Ergebnis von unserer ersten Insemination bekommen haben und das war leider negativ. Und wir beide haben ja auch danach lange darüber gesprochen, wie wir jetzt weitermachen, weil bei mir ja der blöde Fall ist, also wenn alles gut ist und jemand, also eine Frau hat zwei funktionierende Eileiter und auch ansonsten gibt es nichts, was dagegen spricht, dann kann man einfach jeden Zyklus eine Insemination machen. Ich sage jetzt einfach mal, die Belastung ist in der Zeit nicht ganz so groß. Also so empfinde ich das jetzt. Du nimmst am Anfang halt die Hormone zur Eizellstimulation und danach die zum, was ist das, du fast tun, Gebärmutterschleimhautaufbau oder so. So und das war's. Du musst nicht spritzen, du bist jetzt keinen großen medizinischen Eingriffen ausgesetzt und kannst es dann einfach, ohne eine Pause zu machen, würde ich jetzt einfach behaupten, hintereinander weg durchziehen. Es sei denn, du hast, so wie ich, es gibt, glaube ich, auch noch viele andere Dinge, die vorliegen können, aber bei mir ist es ja, dass ein Eileiter verschlossen ist komplett und ich nur noch einen habe und da Mutter Natur jedes Mal spontan entscheidet, auf welcher Seite der Eisprung stattfindet, kann man sich darauf nicht so richtig vorbereiten und da es so ein bisschen ist wie, was sagt unsere Ärztin im Kinderwunschzentrum immer, ist es wie Roulette oder wie Glücksspiel?
Ja.
Nee, Roulette sagt sie, glaube ich. Muss man halt immer zyklusaktuell gucken, okay, auf welcher Seite ist es dieses Mal, kann man weitermachen oder nicht? Und du hattest eine Idee, einen Vorschlag, den ich richtig gut fand und zwar meintest du, also wenn es einmal auf der falschen Seite ist, kann man sagen, okay, so Ping-Pong-mäßig, einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts, aber sobald es zweimal auf der linken Seite ist, also auf der falschen Seite, dass wir dann sagen, wir machen IVF und gehen damit einen Schritt weiter, weil das ist ja wirklich so, es kann ja auch viermal links sein und das Blöde daran ist, dadurch verzögert sich halt die ganze Versuchsreihe sozusagen. Genau, und das fand ich eine super Idee. Wir haben dann ja einen Termin ausgemacht im Kinderwunschzentrum, um mit der Ärztin drüber zu sprechen und die zu fragen oder so ein bisschen unsere Unsicherheiten und unsere Gedanken zu teilen und sie nach ihrem Rat zu fragen, wie wir weitermachen sollen. Es war ganz süß übrigens, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wir haben vom Kinderwunschzentrum geparkt und da sind zwei Frauen aus ihrem Auto ausgestiegen und zu uns gekommen. Ich dachte, okay, wollen die jetzt pöbeln oder nehmen wir den Parkplatz weg oder was? Und die waren so nett und haben gesagt, dass sie noch einen Parkschein haben, weil die irgendwie, weiß ich nicht, da in der Nähe was zu erledigen hatten und brauchten wohl nicht den Parkschein so lange, wie sie dachten. Und da irgendwie war noch eine Stunde Zeit drauf oder so, ob wir den haben wollen. Das fand ich so rührend irgendwie. Ich habe den auch in so eine Dose reingemacht, so als wirklich? Erinnerung. Ja, weil ich das irgendwie so süß fand und bin dann
ja, das war nett.
Das finde ich richtig krass. Ich bin dann so positiv gestimmt in dieses Kinderwunschzentrum reingegangen, weil so kleine Gesten manchmal wirklich einem so den ganzen Tag verschönern können.
Werbung.
Du Bena.
Ariana.
Wir haben ja mittlerweile ein relativ großes Auto, weil wir auch einen großen Hund haben und so. Mhm. Aber hatten ja vorher ein recht kleines Auto, einen sogenannten Kleinwagen.
Ein Cityflitzer.
Und bevor wir beide uns kennengelernt haben, hatte ich den auch noch viele, viele Jahre mehr. Und ich muss sagen, manchmal vermisse ich den ganz schön, weil wir wohnen ja hier in Berlin, mitten in der Stadt. Und ein Kleinwagen in der Stadt hat so viele Vorteile. Das, was mir als allererstes einfällt, ist, was mich wirklich jeden Tag stresst, bis zum geht nicht mehr, ist die Parkplatzsuche. Da hat man natürlich mit einem Kleinwagen einen absoluten Vorteil. Und passend dazu freuen wir uns sehr, dass diese Folge hier unterstützt wird von Renault. Und wir möchten euch heute den Renault Clio vorstellen. Der ist perfekt für alle, die nach einem Kleinwagen für die Stadt suchen. Denn er ist super sicher, bietet viel Komfort und vor allem für alle Eltern oder die, die noch Eltern werden, sehr geräumig. Das heißt, Platz für Autoschale und alles, was so ein kleines Wesen braucht, ist da.
Und was natürlich auch Komfort ist, ist nämlich die modernste Konnektivität. Nämlich, wenn man einfach einsteigt und das Handy verbindet sich zum Beispiel mit Apple CarPlay oder mit Android Auto. Und es gibt ihn mit drei Antriebsarten. Ihr könnt euch für den E-Tech Full Hybrid, den Benziner oder für Autogas entscheiden. Wo ihr euch allerdings nicht entscheiden müsst, sind die Fahrassistenzsysteme. Davon gibt es nämlich 20 Stück.
2-0. Das können wir mal.
2-0.
20 Stück.
Dos Zero. 20 Stück und da ist unter anderem die 360-Grad-Kamera dabei, die ist perfekt für Parken und Manövrieren, ne? Du hast ja gesagt, Parken, kleines Auto, tippitoppi, alles super. Und der aktive Notbremsassistent, der warnt und leitet die Notbremsung ein, falls man selber ein bisschen zu langsam ist.
Ja, oder wenn plötzlich ein Fahrradfahrer, und da gucke ich in deine Richtung, Vene, vorm Auto auftaucht und das Auto einen dann vor einem möglichen Zusammenstoß warnen möchte. Den Renault Clio könnt ihr schon ab 99 Euro monatlich leasen. Ich bin ja ein riesen Leasing-Fan. Ich lease ja immer Autos, weil ich finde, das ist der perfekte Mittelweg. Man hat für einen gewissen Zeitraum Auto, aber man muss es eben nicht kaufen. Und den Link und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in unseren Shownotes. Werbung Ende. Genau, und haben dann mit unserer Ärztin gesprochen und die meinte zu mir, also wenn sie 5 Jahre älter wären, dann würde ich ihnen auf jeden Fall raten, jetzt mit IVF weiterzumachen, aber sie sind 35, erst 35, haben super Hormonwerte, das kann schon noch klappen mit einer Insemination. Das finde ich ist erstmal motivierend.
Ja, ich finde auch tatsächlich, dass die da eh immer betont hat, dass du ja noch jung bist und so weiter.
Ja,
das stimmt. Das ist halt nicht dieses, was man ja vorgesetzt kriegt von der, also dieser gesellschaftliche Druck irgendwie mit 31 ist man schon kurz vor Ende und hier es macht Tick-Tack bei den Frauen und so weiter und so fort. Das ist halt eben nicht mehr das Ding, also vor allem medizinisch nicht. Einfach da auch mal so ein bisschen so eine Fachmeinung zu kriegen.
Wobei ich da verwirrt bin, muss ich sagen, weil ich lese ja sehr viel im Internet und da steht wirklich fast überall ab 35 Risikoschwanger, ab 40 irgendwie Schwangerschaftswahrscheinlichkeit nur noch bei 19% oder keine Ahnung. Da wird einem sehr viel Angst so vom Alter gemacht und die ÄrztInnen dort sind immer sehr positiv optimistisch, ja, selbst wenn man Mitte 30 ist und irgendwie aber von den Werten her alles okay ist.
Ja.
Wundert mich auch immer.
Vielleicht auch, weil deren Klientel, nämlich Leute mit,
Wort.
Ja, mit einem, Leute mit einem Kinderwunsch, vielleicht ist deren Klientel tendenziell älter als du.
Ah.
Dass die dann sagen, ah, im Vergleich zu 70% unserer Kundinnen, Patientinnen. Bist du verhältnismäßig jung und da hast du schon Schlimmeres gesehen?
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass da vielleicht auch ein bisschen noch mit dazu oder da noch ein bisschen mit reinspielt, dass die, genau wie du gesagt hast, natürlich da sehr viele Fälle haben, die sozusagen Härtefälle sind, bei denen ganz viel im Argen liegt, wo irgendwie der Anti-Müller-Hormonwert nicht so gut ist, also die Eizellreserve, weiß ich nicht, Schilddrüse, das Spermiogramm ist schlecht vom Mann und dass dann ganz viele Sachen so zusammenkommen, die rauchen vielleicht noch viel oder trinken irgendwie sehr regelmäßig Alkohol, wo man dann denkt, okay, das wird jetzt echt schwierig, hier müssen wir irgendwie alle zusammen an einem Strang ziehen.
Hier müssen wir alle anpacken.
Ja genau, hier müssen wir alle anpacken und wenn sie dann irgendwie so ein Paar vor sich hat, wo das Spermiogramm gut ist. Oder?
Ja, also fantastisch ist.
fantastisch ist.
Also die halbe Miete.
Die Frau ist 35 und alle Werte sind in der Norm oder sogar im Optimalbereich, dass die dann super optimistisch sind und sagen, das klappt auf jeden Fall noch, das kriegen wir hin. Stimmt, hast recht. Kann natürlich aus dieser Sicht kommen. Genau, also sie meinte, sie würde erstmal so weitermachen, aber das Letrozol, was ich als Tablette nehme für die Eizellentwicklung, das würde sie jetzt mir erhöht geben, also 2 Tabletten dann täglich. Und sie meinte, es könnte sein, dass dadurch, wenn man das Wachstum so anregt, dass dann auf beiden Seiten was wächst, also auf beiden Seiten großer Follikel und dass dann eventuell, aber wirklich sehr eventuell, Zwillinge sein können, wenn ein Ei rüberwandert, weil, also wenn eine sich das von drüben quasi greift, da war bei mir wirklich gleich Horrorszenario, dass ich dachte, oh Gott, das ist dieser Moment, weil ich ja 2 liebe Freundinnen habe, die mir die ganze Zeit prophezeien, dass ich Zwillinge kriege und ich immer wieder sage, ich möchte es auf gar keinen Fall, weil wir haben unter anderem Zwillinge in der Familie, um die ich mich mal gekümmert habe, also meine Tante und mein Onkel haben in England gelebt und ich war ja schon immer sehr Kinder- und Baby-verrückt, also da konntest du mich ja schon immer wuschig mitmachen.
Wow.
Und als die, das ist jetzt schon, ich glaube, 12 oder 13 Jahre her, als die Kinder bekommen haben, Zwillinge, da ist die Mutter von meiner Tante, also ist nicht meine leibliche Tante, okay, ist egal, auf jeden Fall ist
da, du hast mich verloren.
Ja, ist nicht schlimm. Jemand ist nach England gekommen, um sie bei den Kindern zu unterstützen und die musste aber einen Monat nach Deutschland, weil die sich einen Fuß gebrochen hat oder so, musste operiert werden.
So unpraktisch.
Und da ich damals gerade, was war ich denn mit der Ausbildung gerade fertig oder irgendwie sowas war da, bin ich einfach einen Monat nach England und habe gesagt, dann kümmere ich mich in dem Monat um die Kinder. Genau, habe dann mich mit meiner Tante um die Zwillinge gekümmert für einen Monat. Die waren damals, glaube ich, so 8 Wochen alt oder so. Also es war eine ganz, ganz tolle Zeit, aber ich glaube auch, weil ich wusste, dass ich irgendwann gehe. Also es war wirklich, wirklich schön. Es war eine total tolle Zeit dort und mein Herz ist aufgegangen, weil ich das geliebt habe, mich um kleine Babys zu kümmern und konnte das den ganzen Tag machen und auch noch mit 2 und die waren wirklich süß und ich würde sagen auch pflegeleicht. Aber trotzdem hätte ich mir teilweise am liebsten in den Kopf geschossen, weil ich dachte, ey, das ist so krass, ist dieses Klischee-Ding. Der eine hat Hunger und dann ist er satt, also hat man ihn gefüttert, dann ist er fertig, hat der andere Hunger. Wenn die schlafen, dann wacht der eine auf, dann weint der. Wenn der gerade eingeschlafen ist, wacht der andere auf. Also es war wirklich
sehr unpraktisch.
Es ist sehr unpraktisch und vor allem, was du mit einem kleinen Kind, ich möchte jetzt auch nicht so realitätsverblendet sein und sagen, ja, wenn du ein kleines Kind hast, kannst du den ganzen Tag shoppen gehen mit Freundinnen ins Café, kannst dir so richtig schönen Lenz machen. Das nicht, aber ich glaube schon, dass es einfacher ist in Kontrast zu Zwillingskindern, Babys, das Kind irgendwie mal in, weiß nicht, in Autositz zu packen und dann irgendwo hinzufahren und Freunde besuchen. Das mit 2, das ist einfach nur crazy.
Du brauchst 2 Autositze.
Du brauchst 2 Autositze ja. Und du kannst ja auch nicht oder nur sehr umständlich 2 Babys gleichzeitig auf den Arm nehmen. Also ich finde es wirklich krass.
Ja. Und du hast ja auch noch eine Hundeleine in der Hand.
Ja, das kommt noch dazu. Und als die Ärztin dann gesagt hat, ja, also wenn das und das dann der Fall wäre und wenn das dann auch noch passieren würde, sehr unwahrscheinlich, aber dann könnten da Zwillinge kommen. Und auch wenn meine 2 Freundinnen mir das sagen, denke ich immer so, also wehe, das eure Prognose trifft ein, weil da mache ich euch dafür verantwortlich und einer von euch muss dann eins der Kinder nehmen. Ja. Ja. Naja, genau. Und dann hat sie gesagt, ich soll in 3 Tagen wiederkommen. Da könnte sie dann den Ultraschall machen. Das muss ja alles immer so relativ spontan entschieden werden. Ne? Also die gucken dann im Ultraschall, wie weit der Zyklus ist oder wie genau, wann es jetzt weitergeht. Das hat nämlich dazu geführt, dass dadurch, dass sie meinte, in 3 Tagen für den Ultraschall, ich hatte an dem Tag eigentlich Termine, die musste ich dann verschieben. Und auch da wieder hat es mir quasi in die Karten gespielt, dass ich da so offen mit umgehe, weil so habe ich zumindest das Gefühl, verzeihen einem Menschen auch viel eher so kurzfristige Terminänderungen für Termine, die schon super lange standen oder wo viele Menschen dran beteiligt sind, wo es einfach blöd ist, wenn man so kurzfristig absagt. Aber wenn man sagt, warum, kommt irgendwie von ganz vielen, kriegt man so Verständnis entgegengebracht. Und deswegen alleine schon finde ich es sehr hilfreich, dass man da offen drüber sprechen kann. Ich war dann zum Ultraschall dort. Sie hat erst auf der rechten Seite geguckt, das sah ganz gut aus. Und dann auf der linken und hat beide gemessen und meinte, dass es war Zyklus Tag 8 und ich weiß nicht mehr, wie groß die waren. 11, 12, 13 Millimeter, irgendwie sowas. Auf jeden Fall laut ihrer Messung beide gleich. Aber ich bin mir ganz sicher, dass der linke größer aussah. Mhm. Und war deswegen, bin ich da schon total genervt und enttäuscht rausgegangen, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe dann einen Termin für den Montag bekommen, nach dem Wochenende, weil die Ärzte meinte, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen und da kann sich immer noch was tun. Und teilweise habe ich dann das Gefühl, dass sie das sagt, um mir ein gutes Gefühl zu geben oder weil sie es selber so unbedingt will. Mhm. Sie will, dass es noch klappt.
Ist ja positiv immer.
Ja, stimmt. Genau. Also und es kann ja auch bei der Insemination zum Beispiel jetzt nichts mit der Kohle zu tun haben, weil wir wissen ja alle, dass ich die Insemination geschenkt bekomme quasi aufgrund des kleinen OP-Fauxpas. Ja, ich finde, sie ist einfach immer nur sehr positiv und sagt immer, das klappt jetzt und das kriegen wir schon hin. Genau, und so hat sie dann halt auch gesagt, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber da kann auf jeden Fall noch was passieren. Ich war aber total enttäuscht und habe irgendwie gedacht, Mann, schon wieder ein verlorener Monat. War sehr frustriert und habe das einer Freundin geschrieben. Und ich weiß, dass sie es wahrscheinlich gut meinte mit mir, aber die hat mir dann halt geantwortet, das ist doch super, ist doch total gut, da tut sich was, es geht voran. Und das habe ich bei Freundinnen, vor allem bei der einen Freundin, schon öfter gehabt und würde auch an der Stelle nochmal gerne sagen an alle, die das hören, weil sie davon entweder betroffen sind oder weil sie das bei anderen machen, bitte tut es nicht. Ich weiß nicht, ob Toxic Positivity ein Begriff ist, den es gibt, aber genau so fühlt sich das an. Also dieses, wenn man jemandem eine schlechte Nachricht überbringt und die Person dann sagt, hey, aber ist doch super, immerhin geht es voran. Das holt eine Person einfach null in ihrer Lebenswirklichkeit in dem Moment ab. Ich weiß, dass das schwer ist manchmal, das auszuhalten, wenn jemand sagt, ich habe eine schlechte Nachricht oder irgendwie mir geht's damit nicht so gut. Das ist manchmal schwer auszuhalten. Aber was wirklich hilft, ist da einfach zuzuhören. Wenn man dann nicht weiter weiß oder nicht weiß, was man noch sagen soll, dann kann man das auch sagen und kann sagen, oh Gott, es tut mir leid, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und dann kann die andere Person ja sagen, was sie braucht oder sagt dann, ach, alles okay, so schön, dass du für mich da bist, wir können ja einfach einen Kaffee trinken gehen oder wie auch immer. Aber dieses positiv gewesen um so Nachrichten, die nicht positiv sind,
ja.
Das...
Ich glaube, es liegt in der Natur vieler Menschen und was, weil es ja was... Die wollen ja helfen.
Aber das hilft null und es fühlt sich in dem Moment an wie Gaslighting, wenn ich einer Freundin schreibe, Mann, so enttäuschend, jetzt klappt es schon wieder nicht, das sieht so aus, als wäre schon wieder links das, der größere Follikel oder das, die größere Eizelle, das heißt wieder auf der falschen Seite, wieder einen Monat warten und man antwortet darauf dann mit, hey, aber ist doch super, dass es vorangeht, ist doch cool, dass die das so schnell sehen können, hey cool, dann klappt es ja vielleicht nächsten Monat. Das hilft in dem Moment irgendwie nicht. Also das ist so ein, das fühlt sich so an wie so ein nicht ernst nehmen und ausreden von dem, was man
fühlt. Das ist, glaube ich, eine persönliche Sache. Mir hilft sowas.
Echt?
Ja, mir hilft positive Bestärkung, immer.
Ich finde aber positive Bestärkung, wenn jemand sagt, das wird schon noch klappen, das ist was anderes. Aber wenn man quasi eine negative Nachricht überbringt, die in eine gute umwandeln, das ist für mich nicht hilfreich. Wenn jemand sagt, es wird bei euch auf jeden Fall klappen, guckt dir mal die Statistik an oder ihr habt ja noch gar nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft oder wie auch immer. Okay, das ist irgendwie motivierend.
Mhm.
Aber wenn man sagt, scheiße Mann, den Monat klappt es schon wieder nicht wahrscheinlich, dann das irgendwie positiv zu drehen, ich weiß es nicht. Also mir hilft es auf jeden Fall nicht in dem Moment. Es ist irgendwie, habe ich das Gefühl, ich werde dann in meiner Sorge nicht ernst genommen, sondern ich werde so überrollt mit so einem Orkan an so Love-Bombing irgendwie. So, hey, aber guck mal, was alles cool ist. Und ich mir denke, nee, jetzt darf mal ganz kurz auch mal alles kacke sein. Ja, und dann kam es so, wie es kommen musste, ehrlich gesagt, weil ich das ja schon vermutet hatte. Ich war im Kinderwunschzentrum, um den finalen Ultraschall zu machen, ob wir die Insemination machen können oder nicht. Und es war auf der linken Seite natürlich. Also, ja, so wie ich es mir schon gedacht habe. Das war sehr lustig, weil die Ärztin meinte, dass da ein riesiger Follikel ist. Und dann hat sie ihn ausgemessen und gesagt, und was für einer, hat sie dann gesagt. Das fand ich irgendwie witzig. Ja, leider auf der falschen Seite und ist dann auch von alleine quasi gesprungen kurz danach. Ich habe dann auch tatsächlich den, weiß ich nicht, viele Frauen sagen ja, dass sie es merken und dann sagen MedizinerInnen oft, das kann man gar nicht merken, aber ich bin der Meinung, dass ich den Eisprung auch auf der linken Seite gespürt hat, weil es so richtig gezogen hat. Es war wie so ein, kennst du so Darmkrämpf? Also nicht, wenn man mal groß muss, aber... Ja, einfach, dass sich das so zusammenzieht plötzlich. So hat sich das angefühlt.
Weiß ich nicht genau. Wo tut das dann weh?
Im Darm? Nee, im Eierstock, kann ich dir nicht sagen. Was mir übrigens noch aufgefallen ist, weil den letzten Ultraschall, wo die Ärztin dann gesagt hat, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, die hat mir nach dem Ultraschall, da führen die ja immer, das finde ich auch krass, wie man sich als Frau daran gewöhnt, das ist am Anfang, wenn man das erste Mal bei der Frauenärztin oder beim Frauenarzt ist, noch ganz komisch, dieses Ultraschallgerät ist ja wie so ein Penis.
Mhm.
Und dann stülpen die ja da so ein Kondom drüber. Mhm. Und dann schmieren die da so mit so einer richtig fetten Tube so richtig schön Gleitgel drauf. Mhm. Und das stecken die dann rein.
Ja.
Das hat manchmal, wenn ich da liege und die machen das, dann springe ich im Kopf so kurz raus aus dem, was da gerade passiert und denke, wow, ist das gerade komisch. Ich liege hier gerade auf einer Liege, ich mache die Beine breit, da sitzt ein Mensch vor mir, der oder die, also der Mensch, also der, da jetzt so eine penisartige Attrappe nimmt, ja, dann Kondom richtig so rüberstülpt, Gleitgel drauf und dann sagt, vorsichtig, jetzt wird's kalt und mir dann das Ding unten einfährt. Das, und dann kann ich das manchmal nicht im medizinischen Kontext sehen und dann ist mir ganz komisch. Dann ist mir plötzlich ganz komisch. Jedenfalls war das eine Vertretungsärztin, weil meine im Urlaub war oder auf jeden Fall nicht in der Praxis war. Und das da ist mir so eine kleine Sache aufgefallen, wo ich dachte, ach interessant, die hat mir danach so ganz selbstverständlich so Papiertücher gegeben, wie so Abreißpapier, so Küchentücher oder so, damit man sich so dieses Ultraschallgel abwischen kann. Und in dem Moment, wo sie mir das gibt, merke ich so, krass, das hat meine noch nie gemacht. Also die Ärztin, bei der wir normalerweise in der Kinderwunschklinik sind.
Arbeitet die sauber vielleicht?
Wieso?
Na, kleckert da nicht rum? Nee.
Ach so, nee, das hat damit nichts zu tun. Das ist ja wie, wenn du es zum Bumsen benutzt.
Bumsen.
Das habe ich extra so gesagt. Also du machst...
GV,
danke, vielen Dank. Das ist korrekt. Wenn du es zum GV benutzt, das ist ja dann da einfach unten drin.
Mhm.
So beim Ultraschall auch. Dann ziehen die das Ultraschallgerät mit dem Kondom wieder raus.
Ja.
Und dann schlabbert ihr da halt so das Zeug lang. Und als sie mir das gegeben hat, habe ich gemerkt, das hat meine noch nie gemacht. Und ich frage mich, wieso? Weil ich finde das eigentlich jetzt, wo ich es weiß, kennst du das, wenn man manchmal so, wenn du Sachen zum ersten Mal hörst oder was Neues entdeckt hast, dann kannst du es nicht so anziehen machen. Dann weißt du es und achtest für immer drauf. Und seitdem denke ich mir irgendwie so, wieso der ist meine Ärztin nicht so weitsichtig, mir diese Tücher zu geben oder ihren Patientinnen an sich diese Tücher zu geben.
Hm.
Fand ich eine interessante Beobachtung.
Das stimmt.
Ja. Was ich jetzt nicht ganz so interessant fand, war, dass ich mir danach selber ausgerechnet habe, wie lange wir jetzt bis zum nächsten Ultraschall warten müssen. Und das waren 24 Tage. Schöne Scheiße. Über 3 Wochen. Das ist ja für mich als sehr ungeduldiger Mensch eine kleine Katastrophe, weil ich es wirklich, ich habe das schon so oft gehört von Frauen, die IVF-Behandlungen haben, wo es dann nicht klappt oder wo die Zyklen nicht nutzen können und die dann immer sagen, aber lieber machen sie einen Versuch, der nicht klappt, als den Zyklus gar nicht nutzen zu können. Und ich kann das jetzt schon total verstehen, weil so geht es mir jedes Mal, wenn es heißt, Eisprung ist auf der falschen Seite, dann kannst du es nicht mal versuchen, ne? Sondern das du stimmt. weißt schon in der ganzen Zwischenzeit, in den ganzen dreieinhalb Wochen, ja, da kann gar nichts passieren, gerade weil wir konnten sie eh nicht versuchen. Ja,
so ein Zeitabsitzen einfach nur.
Ja, genau, das trifft es ziemlich gut. Das ist so ein Zeitabsitzen irgendwie. Ja, das war so ein bisschen frustrierend und da ich jetzt sehr viel Zeit hatte, dachte ich, ich kümmere mich in der Zeit mal um ein paar Themen in der Zwischenzeit und zwar, ansonsten teile ich ja jetzt ab und zu mal so ein bisschen was bei Instagram. Das ist eine Sache, die habe ich jetzt noch nicht so geteilt. Aber in diesem Podcast ist okay, ist ja eine Zeitkapsel. Und zwar haben wir ein Zimmer bei uns in der Wohnung, was bis jetzt noch so ein bisschen ungenutzt war. Mhm. Als wir den Hund bekommen haben, haben wir gesagt, dass das der Raum ist, wo der Hund lernen muss, alleine zu bleiben. Aber das...
Das brechen wir ab.
Es ist irgendwie total unpraktisch gewesen, weil wir befinden uns ja meistens unten. Wir haben eine Wohnung mit zwei Etagen und unten ist der Wohnraum. Und wenn wir den Hund alleine lassen, bleibt er unten im Wohnraum alleine. Also wenn wir das so mit dem üben, so minutenweise. Und wir würden niemals den jetzt einfach oben in so einen leeren Raum reintun. Und deswegen habe ich mir überlegt, ja gut, das sollte ja perspektivisch eh irgendwann ein Kinderzimmer werden. Dann kann ich ja schon mal anfangen, das einzurichten mit Sachen, die man so auch bräuchte. Also ich würde jetzt nicht, ich glaube, es gibt auch sehr viele Frauen, die das machen, finde das völlig okay. Ich kann mich da auch nur schwer bremsen, aber noch gerade so. Ich würde jetzt da noch nicht einen Wickeltisch reinstellen oder ein Babybett, obwohl ich es am liebsten machen würde, ehrlich gesagt. Am liebsten würde ich das schon machen, aber da versuche ich mich nochmal zurückzuhalten. Aber ich dachte, alles, was man eh braucht, irgendwie eine Kommode, ein Teppich, ein Sessel oder so, das kann man ja schon aussuchen. Wir stehen jetzt beide eh nicht auf so Kükenprint und keine Ahnung.
Nein.
Kleine Wölkchen, die auf allem drauf sind. Deswegen dachte ich, solange man den Raum neutral einrichtet, aber das auch zu einem Kinderzimmer passen würde, kann ich das ja schon machen. Und es hilft mir auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, weil ich da schon manchmal so eine kleine Trauer verspürt habe, weil als wir hier eingezogen sind vor zwei Jahren oder? Ja, ich glaube so ein bisschen über zweieinhalb Jahre oder so. Da war das ja schon so der Plan, dass das mal das Kinderzimmer wird. Und dass es jetzt so lange leer steht und irgendwie so unser Abstellraum, unsere Gruselkammer, unser Gruselkabinett ist, das finde ich dann schon manchmal traurig. Und irgendwie hilft mir das so ein bisschen, da so ein bisschen was einzurichten jetzt. Genau.
Ja, nee, ist auch schön.
Ja. Und um zu den neuesten Ereignissen zu kommen, ich war auf einem Geburtstag. Wir sind über das Wochenende nach Holland gefahren. Und manchmal bin ich ja richtig froh, dass ich so ein krasser Kontrollfreak bin und so alles immer sehr vorbereite und durchorganisieren muss. Weil eigentlich hätte ich meine Periode an dem Wochenende noch gar nicht kriegen können, sollen, dürfen. Aber als ich für das Wochenende gepackt habe, dachte ich mir, better safe than sorry und habe diese Letrozol-Tabletten eingepackt. Weil ich ja wusste, sobald die Periode da ist, muss ich die nehmen, damit die Eizellreifung wieder angeregt wird. Und also wirklich, da denke ich manchmal, it's a sign from above, habe ich genau in diesem Holland-Wochenende meine Periode bekommen und hatte diese Tabletten
mit. Wie viel früher war das?
Vielleicht 3 Tage oder sowas. 3 oder 4 Tage früher als erwartet. Und dadurch, dass ich die Tabletten mit hatte und ich auch sogar noch die doppelte Dosis nehmen sollte, konnte ich da damit schon mal anfangen. Und habe sogar noch, als ich mit den Freunden, mit denen ich da war, sind wir nach Amsterdam gefahren, um uns die Stadt anzugucken. Und auf dem Weg dahin habe ich im Kinderwunschzentrum angerufen, um einen Ultraschalltermin auszumachen. Da muss man sich ja mal am ersten Periodentag gleich melden und macht dann so am 6. Zyklustag einen Ultraschalltermin aus. Und das war irgendwie so eine Erleichterung, dass vor meinen Freunden machen zu können, ohne das verstecken zu müssen. Weil ich hing teilweise bei denen im Kinderwunschzentrum 30 Minuten in der Warteschleife. Dann saßen wir also im Auto und ich hatte 30 Minuten so das Handy in der Hand und habe halt gewartet, bis ich durchkomme. Und weiß ich nicht, da zu warten, bis wir in der Stadt sind und dann auf eine Sekunde zu warten, wo die beiden mal, keine Ahnung, im Café auf Toilette sind oder so, dann schnell anzurufen, wäre so ein Akt gewesen. Und das war so erleichternd für mich, auch da wieder denen zu sagen, ey, ich muss kurz im Kinderwunschzentrum, oder nicht kurz, sondern sehr lang, aber ich muss eben mal im Kinderwunschzentrum anrufen, um einen Termin auszumachen.
Ja.
Und dann wissen die Bescheid, man kann da anrufen und irgendwie da offen mit umgehen.
Ja, vor allem hättest du ja sonst irgendwie wahrscheinlich im Hotel irgendwie, da wo du dich mal zurückziehen hättest können, was aber ja nicht tagsüber passiert und abends haben die natürlich zu, das wäre natürlich alles gar nicht. Und vor allem, wie krass ärgerlich wäre das gewesen, wenn man einen Zyklus verpasst hätte, weil die Periode 3 Tage früher kommt und man hätte die Pillen nicht dabei gehabt.
Genau, das ist nämlich das Ding. Ich habe mich so krass gefreut, dass ich die mit hatte, einfach nur wirklich safety-mäßig. Es fiel überhaupt noch nicht in diesen Zeitraum.
So hatte ich früher mal Kondome dabei. Das ist einfach überhaupt gar nicht mein Ding und überhaupt nicht mein Zeitraum, aber hey, better safe than sorry.
Und? Hat's dir mal
nee, nö, aber ich hatte sie dabei.
Ja. Nee, aber es war ja wirklich so, dass ich konnte mein Glück gar nicht fassen, weil ich dachte, wenn ich die jetzt nicht dabei gehabt hätte, hätten wir den Zyklus wieder überspringen müssen, weil ich die scheiß Tabletten nicht rechtzeitig genommen hätte.
Ja.
Übrigens, wo wir vorhin über das Thema gesprochen haben, sehe ich gerade, hatte ich mir nämlich einen Screenshot gemacht von einer Nachricht von einer Followerin, die mir bei Instagram geschrieben hat. Die hat sich dafür bedankt, dass ich so ein bisschen was zu unserer Kinderwunschbehandlung bei Instagram teile und hat geschrieben, meine beste Freundin ist auch seit 2 Jahren dabei und es tut sehr weh, sie so leiden zu sehen. Außer da zu sein und zuzuhören, kann ich nichts machen. Alle guten Tipps, aufmunternden Worte und eigene Internetrecherche sind komplett fehl am Platz. Leider sind so viele Menschen so unfassbar unsensibel und können es nicht ertragen, einfach nur zuzuhören und die Hilflosigkeit in dem Moment zu akzeptieren. Ich habe keine Ahnung, wie sie darauf, weil ich habe das null thematisiert bei Instagram. Ich weiß nicht, wie sie darauf kommt, genau das in Worte zu fassen, was ich in dem Moment quasi gefühlt habe.
Ja.
Das war wirklich ganz zufällig. Ich habe es null angesprochen, nichts in diese Richtung. Aber ich finde, sie hat so gut auf den Punkt gebracht. Ich finde schon aufmunternde Worte im Sinne von jemanden zu motivieren, dass man nicht aufgeben soll und so, dass es irgendwann klappen wird. Das finde ich schon okay. Aber sie hat genau recht mit diesem, das habe ich Gott sei Dank in meinem Freundeskreis nicht, aber das kriegt man ja bei Social Media, sobald man das Thema anspricht, diese tollen Tipps, wo einem dann von Ingwerknolle über Akupunktur bis Wärmflasche nachts benutzen oder so irgendwie alles geraten wird, immer mit diesem Zusatz, oh mein Gott, das ist wirklich, wenn du das machst, das ist der Game Changer, genau. Und ich finde, die Followerin oder die junge Dame, die hat es so gut formuliert, indem sie auch gesagt hat, dass es vielen Menschen einfach schwerfällt, einfach nur zuzuhören und auch diese Hilflosigkeit, die andere Person hat, in dem Moment so mitzutragen oder ertragen und zu akzeptieren. Aber manchmal ist es genau das.
Na, ich glaube, dass die Leute Schwierigkeiten damit haben, wenn es anderen Leuten nicht gut geht und die dann quasi keine Lösung dafür haben. Also
genau,
man
aber
will
manchmal
immer,
brauchst
man,
du keine Lösung.
Nee, klar, aber ich glaube, es fällt den Leuten schwer, dann zu sagen so, gut, dann geht's jetzt wohl schlecht.
Ja.
Und was, wollen wir was essen gehen?
Ja, halt so musst du es ja auch nicht machen.
Nein, aber ich glaube, das ist auch so anerzogen, ne, dass man Leute aufbaut oder probiert, irgendwie da was Gutes drin zu sehen. Ich glaube, das ist auch so ein anerzogenes Ding.
Kann gut
so
sein.
So gesellschaftlich, dass man halt sagt, so ein Schulterklopfen, das wird schon.
Ich glaube auch, dass es tatsächlich so ein bisschen was, so eine alte Angewohnheit ist. So ein, ich will jetzt nicht sagen alter weißer Mann Angewohnheit, aber schon so ein bisschen.
Auch alte weiße Frauen.
Auch alte weiße Frauen auf jeden Fall. Auch junge weiße Frauen und Männer und auch vielleicht nicht weiße. Aber dass so dieses einfach hinnehmen und akzeptieren, ich will jetzt auch nicht so wischiwaschi, weichgespült, spirituell, psychomäßig klingen, aber die Gefühle, die da sind, einfach zuzulassen und zu akzeptieren und so stehen zu lassen. Und nicht immer in was Positives umwandeln zu wollen, indem man sagt, ja, hey, aber guck doch mal oder so, sondern einfach das hinnehmen, ja, ist scheiße, kann ich voll verstehen. Ja.
Ich glaube auch, dass es für Leute total, also nicht nur der Befund an sich ist super individuell, sondern ja auch das Ganze drumherum. Also wie krass ein das emotional zum Beispiel fertig macht, dass es nicht klappt oder noch nicht klappt. Oder einfach solche Sachen. Ne? Bei manchen Leuten wird es so sein, die gehen ins Kinderwunschzentrum und die machen das halt so, weil es halt auf natürlichem Wege nicht funktioniert, aber ohne ein großes, ohne große emotionale Beeinträchtigung sozusagen dazu haben. Und für andere Leute ist es halt super ein Riesenthema. Und da kannst du dich ja auch nicht reinfühlen von außen, wenn dir jemand sagt, ja, wir sind gerade in Kinderwunschbehandlung und es hat jetzt nicht geklappt, dann sagst du, ach so, naja, schade, dann vielleicht nächstes Mal. Ne? Ja, vielleicht, ja, mal gucken. Ne? Aber weil die Personen wissen ja nicht, was das Ausmaß, also ja nicht um das Ausmaß.
Ja.
Werbung. Ariana.
Benedikt.
Sag doch den Leuten mal, was ich liebe.
Alles, was 2 Räder hat und wo Fahr vorne dran ist.
Ich liebe Radsport.
Ja, ich weiß.
Und ich liebe Radsport gucken. Gucken vor allem. Gucke
ja,
ich gerne.
Weiß.
Weißt du, was das Problem an Radrennen ist?
Das Radrennen.
Nee, die sind,
für mich.
Nee, die sind sehr lang und die halten sich vor allem nicht an die Zeiten, wo ich irgendwie zu Hause bin oder im WLAN bin.
Das stimmt.
Und das heißt, ich muss sehr lange, sehr viel über mein Handy streamen.
Ja, wir haben ja neulich einen Kinderwagen ausprobiert und da hast du schon getestet, wie du dein Handy reinstellen kannst, damit du dann, wenn das Kind da ist, beim Kinderwagen fahren, Radrennen auf dem Handy gucken kannst.
Genau, und was ist dann? Dann bin ich mich draußen unterwegs mit dem Kind, mit Kinderwagen und mit Radrennen. Und dann, ne, was passiert? Schwuppdiwupps.
Ist das Internet aus?
Ist das Internet aus?
Das ist alle. kein Datenvolumen mehr. Ist das das, worauf du anspielst?
Das ist das Problem.
Ja, und ich krieg's ja manchmal mit, so ein Radrennen geht ja mehrere Stunden, ne?
Ja.
Also es ist wirklich absurd. Ja.
Teilweise 7 Stunden.
Das Gute ist, es gibt ja nicht nur Probleme auf dieser Welt, es gibt ja auch Lösungen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass unser heutiger Werbepartner Frank ist, die uns bei dieser Folge unterstützen, denn die machen all diese Dinge zu gar keinem Problem mehr. Denn Frank gibt es jetzt inklusive 5G. Frank ist euer günstiger Tarif im besten D-Netz. Denn das ist das, wenn ihr euch fragt, was ist das, was die Leute haben wollen? Also auch ihr, es ist das D-Netz, Leute. Und ihr könnt den Vertrag bzw. den Tarif vollständig per App abschließen und auch verwalten. Müsst also nicht mehr irgendwo anrufen. Ich habe da auch das Gefühl, das ist das, was man heutzutage nicht mehr will. Man möchte nicht mehr irgendwo anrufen.
Also ich vor allem nicht.
Und mit Menschen sprechen in Hotlines. Perfekt. Könnt ihr ganz stressfrei machen per App. Habt auch keine Vertragslaufzeit. Und ihr bekommt bei Frank entweder 10 Gigabyte für 10 Euro oder wenn ihr viel SurferIn seid, also wenn ihr sagt, das Surfbrett, das Internet und ich, wir sind Friends, wir sind so, wir sind richtig dicke, dann bekommt ihr 20 Gigabyte für 15 Euro. Könnt ihr also wählen. Außerdem könnt ihr monatlich kündigen. Gibt es eigentlich keinen Grund für, wenn ihr bei Frank seid, aber könnt ihr, wenn ihr möchtet, ihr habt alle Möglichkeiten, sie stehen euch offen. Ihr habt eine Allnet-Flat, das heißt telefonieren und SMS, so viel ihr wollt und ihr bekommt das beste Telekom-Netz mit 5G. Aber das ist noch nicht alles, denn Frank ist nicht von gestern, auch nicht von vorgestern, Frank ist nicht mal von heute, sondern eigentlich ist Frank von morgen. Sie sind so wahnsinnig zukunftsmäßig ausgerichtet. Ihr könnt nämlich bei Frank nicht nur mit SEPA-Lastschrift zahlen, sondern auch mit PayPal. Und jetzt kommt das Beste, ein Bonbon, könnte man das sagen, ein Leckerli.
Ein Schmankerl.
Ein Schmankerl. Bis zum 30. Juni nämlich könnt ihr euch und eure FreundInnen vierfach belohnen und euch jeweils, also pro Person, 4 Gigabyte on top sichern. Das heißt, ihr bekommt je nach dem Tarif, den ihr bei Frank habt, 14 Gigabyte für 10 Euro oder 24 Gigabyte für 15 Euro.
Ich fasse euch das einfach nochmal zusammen. Mit
sehr
dem
gerne.
Code JOKES4, J-O-K-E-S, 4 als Zahl.
Und jetzt muss man sagen, das J vorne groß.
Das J groß.
Und den Rest klein.
So, dann
Jokes 4.
Jokes 4 mit großem J und mit 4 als Zahl.
Genau.
Bekommt ihr bis zum 30.06. 4 GB on top jeden Monat. Wie das alles funktioniert, erfahrt ihr auf frank.de/jokes oder noch einfacher, ihr klickt einfach den Link in unseren Shownotes.
Werbung Ende. Apropos Ausmaß, was bei uns auch große Ausmaße angenommen hat, finde ich, ist unser Hund. Ich muss mittlerweile wirklich sagen, ich glaube, ich habe es auch schon mal so einen ähnlichen Gedanken gehabt, aber ich finde, es ist wirklich, ich würde es nicht als allgemeinen Tipp an Leute rausgeben, auf gar keinen Fall. Aber jetzt für uns, wo wir die Situation nun mal haben, dass wir versuchen, ein Kind zu kriegen und wir haben uns aber erst den Hund geholt, es ist wirklich eine gute Vorbereitung, eine gute
Glaube
Übung.
Ich, auch, ja.
Ich würde gar nicht sagen, dass es genau so mit einem Kind wird, das will ich mir gar nicht rausnehmen, aber ich glaube einfach, dass es eine gute Vorbereitung ist, weil ich merke es wirklich fast jeden Tag. Wir müssen immer tagesaktuell absprechen und auch da geht's nicht irgendwie Wochen im Voraus, sondern das müssen wir immer relativ kurzfristig machen. Wer nimmt ihn? Wer hat wichtige Termine? Wer holt ihn wo ab? Wer will abends weggehen? Wer bleibt dann mit dem Hund zu Hause? Wie machen wir das mit Urlauben? Und ich hatte ja wirklich eine Weile sehr damit zu kämpfen, weil ich das Gefühl hatte, meine komplette Freiheit ist weg. Also unser ganzer Tagesablauf ist ja auch immer noch anders, obwohl wir ihn jetzt 7 Monate ist er jetzt schon bei uns.
Ja.
Und es ist immer noch nicht der Tagesablauf von davor. Ich weiß auch nicht, ob es noch je nochmal sein wird. Es ist, ja, was heißt nicht so schlimm, es ist einfach anders. Also.
Na, ich glaube, dass du hattest ja auch noch nie einen Hund. Ich glaube, dass du es unterschätzt hast, dass das wirklich eine Veränderung des Lebens ist und nicht nur ein Zusatz. Mhm. Das ist halt nicht so, das Leben geht weiter, wie es vorher war, plus man hat einen Hund. Sondern man hat einen Hund und dementsprechend verändert sich das Leben.
Wobei das uns auch Freunde gesagt haben, die meinten, versucht den Hund in euer Leben zu integrieren, dass der Hund sich eurem Leben anpasst und nicht euer Leben sich dem Hund anpasst, sodass ihr auch nicht so krass zurückstecken müsst. Also klar, man soll auf den Hund eingehen und den artgerecht halten und alles. Aber wenn man nicht am Ende dabei landen wird, dass man abends nichts mehr macht, weil man sagt, ja, unser Hund kann nicht alleine bleiben, dass darunter halt nicht nur Beziehungen, sondern man selber auch sehr leiden kann. Und dass man da halt versucht, möglichst früh so hinzuarbeiten, dass man auch sein Leben trotzdem noch leben kann.
Ja, aber es ist halt ein Prozess. Also kannst jetzt nicht sagen, ich mache jetzt einfach weiter, sondern man muss üben mit dem Hund, dass er alleine bleiben kann.
Das war mir, glaube ich, nicht so klar. Ich hatte das dann so sehr als Vorhaben gefasst und so sehr gedacht, ja genau, das müssen wir unbedingt machen und dann klappt das ganz schnell und dann ist der Hund ein Zusatz und es bereichert unser Leben total, aber das ganze Leben dreht sich jetzt nicht nach dem Hund. Und ein bisschen so ist es aber, ohne dass wir den jetzt irgendwie, dass wir sagen, unser kleiner Prinz und er hat hier irgendwie ein Samtkissen, auf dem er nächtigt. Aber ich hatte schon so das Gefühl, dass meine komplette Freiheit weg ist, mein Leben komplett verplant ist, jede Sekunde, weil man kann ja auch nicht einfach sagen, ich mache morgen meins und du machst morgen deins, du gehst zur Arbeit und mal gucken, was du danach machst, sondern wenn du Fahrrad fahren willst, danach musst du mir das sagen, weil ich dann entweder den Hund holen oder von dir übernehmen muss oder ich muss den Hund von Anfang an zu Hause haben an dem Tag. Ich kann dann auch nicht weggehen, beziehungsweise muss das so planen, dass ich Dinge mache, wo ich den Hund mitnehmen kann. Und ich hatte da echt lange dran zu knabbern, muss ich echt sagen, und habe jetzt so in den letzten Tagen vor allem gemerkt, dass man sich in der neuen Rolle zurechtfinden kann, dass es bei mir aber echt eine Weile gedauert hat. Ich habe ja, glaube ich, schon mal gesagt, ich hätte den nie wieder weggegeben, aber war dann teilweise wirklich an einem Punkt, wo ich dachte, so habe ich mir das nicht vorgestellt, so wollte ich das nicht, ich möchte das so nicht und so gefällt mir das auch nicht und ich will nicht, dass es so weitergeht, aber ja, ich glaube, da hilft gar nichts so richtig, außer Zähne zusammenbeißen und durch. Und sich so ein bisschen kleine Inseln schaffen, dass man irgendwie trotzdem aber Schönes zusammen macht. Vielleicht passt mal irgendwie eine Freundin oder eine Schwiegermutter oder Mutter oder wie auch immer auf den Hund auf. Und dann nach und nach wird es ja auch besser. Also die.
Ja, das ist, halt jetzt, ist ja jetzt die Anfangsphase, die ja bei einem Hund tatsächlich deutlich schneller vorbeigeht als bei einem Kind. Und dann wird er auch entspannt. Das ist halt, da muss man jetzt halt durch. So ist das.
Ja, ja. Aber ich muss sagen, dass ich da tatsächlich ein bisschen länger gebraucht habe, das zu akzeptieren, als ich gedacht hätte und dass ich gefühlt mehr Freiheiten opfern musste, als ich gedacht hätte.
Und es ist ein ganz anderer Grad, wenn man die Verantwortung für ein Lebewesen hat, jetzt erstmal egal, was es ist, also außer jetzt, also nichts gegen Goldfische, aber zum Goldfisch so ist was anderes, würde ich mal behaupten. Das ist halt ein ganz anderer Maß an Fremdbestimmung. Und das ist halt der Punkt. Du entscheidest nicht mehr selber, wann du aufstehst, weil der Hund jault und raus muss. Du entscheidest nicht mehr, ob du einfach auf der Couch einpennst und dann einfach direkt ins Bett gehst. Nee, du musst dann nochmal raus.
Ja.
Ich in dem Fall. Oder du entscheidest nicht mehr, ey, nee, ich gehe jetzt mit Freunden Mittagessen und danach spontan noch hauen wir uns noch irgendwo in die Sonne und dann mache ich das und dann mache ich das. Nee, das muss man dann anders planen.
Ja.
So, das, und so ist es halt. Aber das wird ja mit einem Kind nicht weniger.
Ja, das by the way übrigens noch meine These, weil ich weiß, da neckst du mich ja gerne, ziehst mich damit auf, dass ich nie diejenige bin, die die Morgenrunde mit dem Hund macht. Vielleicht
nie.
Seit wir den haben dreimal. Und dass ich bis auf dreimal, eigentlich, nee, das ein bisschen öfter, aber nicht in der Regel, diejenige bin, die die Spätabendsrunde mit dem macht, also um Mitternacht oder so nochmal.
Dass du nicht die bist.
Dass ich diejenige nicht bin, genau.
Ach so, ja, okay.
Ja. Und meine These ist da ja wirklich, ich habe schon mal deine angsterfüllten Augen gesehen, als es ums Thema Kind ging und du dann Panik hattest, dass du beides dann hast, dass du dich dann sowohl um Kind kümmern musst als auch um den Hund. Meine These ist ja immer noch, dass mir das leichter fallen wird. Dazu muss man sagen, mir fällt es wahnsinnig schwer, früh aufzustehen oder wenig Schlaf zu haben. Und wenig Schlaf meine ich alles unter 7,5 Stunden. Ich habe einfach, weiß ich nicht warum, ein wahnsinnig hohes Schlafbedürfnis. Wenn ich teilweise, wenn ich 7 Stunden nur schlafe, dann habe ich schon wie so ein, als wäre ich betrunken dann, wenn ich aufstehe. Dann bin ich so, weiß ich nicht, dann alles verschwimmt irgendwie so, mir geht's da nicht so gut mit. Nee, wirklich. Aber meine These ist, dass das mit einem Kind deswegen anders wird, also jetzt mal von diesem Schlafmangel abgesehen, das weiß ich, das ist glaube ich so massiv, das kann man sich, bevor man ein Kind hat, gar nicht vorstellen und mit dem Hund auch gar nicht vergleichen, aber der große Unterschied ist, du musst nicht raus dafür. Wenn das Baby aufwacht, gehst du halt rüber oder das ist bei dir im Zimmer, dann stehst du auf und holst dir das oder wie auch immer oder wickelst es oder fütterst es, aber du musst das Haus nicht verlassen. Und wirklich manchmal, wenn du zum Beispiel abends feiern warst und am nächsten Morgen du weißt, du wirst einen Kater haben, dann nehme ich dir das ja manchmal ab und sage dann, ja okay, dann morgen mache ich den dann mal. Dann wache ich auf, weil der jault oder fiebt, weil er raus muss. Und es ist das Schrecklichste für mich, das kann aber auch noch am aktuellen Wetter liegen, auf der ganzen Welt, dass ich dann weiß, ich muss aufstehen, da muss ich mich anziehen, da muss ich runtergehen, da muss ich meine Schuhe anziehen, muss eine Jacke anziehen, wenn es kalt ist, noch irgendwie Mütze, Schal, Ohrenschützer, Handschuhe, das ganze Programm, muss den Schlitten packen. Muss den Hund anziehen mit seinem Geschirr und seinen Halsbändern und allem, was der so braucht, einen Kackbeutel suchen, Leckerlibeutel und dann rausgehen und dann mit dem ganzen Gekladder wieder zurück, dem Hund die Pfoten sauber machen, Horrorvorstellung für mich, Horror. Nichts davon hat zu tun mit, ich stehe mal kurz auf, kümmere mich um das Lebewesen und in spätestens 10 Minuten kann ich wieder ins Bett, aber ich lege mich einfach wieder in meinem kuscheligen Schlafanzug ins Bettchen.
Ah, das ist der Unterschied. Wenn du mit dem Hund zurückkommst, dann kriegt er Fressen, dann ist der Hund glücklich. So, dann ist da Ruhe. Mhm. Und bei einem Kind muss die gewechselte Windel nicht gerade Erfolg bringen, was das Weiterschlafen angeht.
Ja.
Dann ist das Kind vielleicht auch einfach wach. Da wird nicht in 10 Minuten weitergeschlafen.
Naja, solange Surprise. Die noch so klein sind, ist es, glaube ich, ja, will ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber das ist wirklich, da bin ich gespannt. Das machen wir jetzt auch so zeitkapselmäßig, da sprechen wir dann später nochmal drüber. Ja. Aber das ist wirklich immer noch eine These von mir, dass ich sage, da versuche ich auch mal ein bisschen die Angst zu nehmen, mir vielleicht auch, dass mir das nicht so schwer fallen wird mit dem Hund, weil man das Haus nicht verlassen muss dafür. Du kannst ja einfach im Schlafanzug bleiben, kannst das Kind holen, dich um das Kind kümmern. Ja, wenn es nicht weiterschläft, das dann halt irgendwie schuckeln oder mit dem Arm rumlaufen oder trösten oder weiß ich nicht, füttern oder wie auch immer. Aber du musst nicht, scheiße nochmal, dich anziehen, raus in die Kälte, auf die Straße und da rumlatschen und wieder zurück. Das ist für mich immer das Schlimmste.
Aber da muss ich sagen, da ist Vorbereitung key. Weil ich habe halt immer meinen dicken Jogginganzug, der liegt immer im Bad bereit. Dann stehen meine Sachen und deswegen fiel mir es oft schwer, dass du nicht verstehen konntest, wie angenehm das für mich ist, wenn ich abends nach der letzten Runde, die ich gemacht habe, die Leine, das Geschirr und das Halsband draußen liegen lasse und nicht wieder in den Schrank zurückpacke, weil es einfach ein Handgriff weniger ist, das einfach morgens dem überzustreifen, wenn es schon da liegt.
Kann ich verstehen, wobei ich sagen muss, wenn mir das jetzt jemand als Tipp geben würde, so ein Aufstehcoach, der sagen würde, leg dir doch deine Klamotten schon bereit, das würde wirklich so, sagen wir, 3% verändern, weil mir geht's ja nicht darum, dass ich Klamotten raussuchen muss, sondern dass ich die anziehen muss. Ich komme, krieche aus dem Bett um 7.15 Uhr, muss aus meinem warmen Schlafanzug, muss einen kalten, harten Jogginganzug anziehen.
Du musst ja nicht draußen lagern, kannst ihn ja auch drin lagern.
Egal, er ist in dem Moment ungemütlich und kalt und nicht gewärmt. Muss mein wunderschönes, warmes Bett verlassen, habe Tränen in den Augen, muss dann runter und dann auch noch raus in diese ekelhafte Kälte. Sorry, es ist einfach, ich finde es einfach, es ist Folter.
Weißt du, was witzig ist? Mhm. Den Gedanken hatte ich noch nicht ein einziges Mal, weil für mich einfach überall drüber steht, dass der Hund gerade ein Unwohlsein hat und raus möchte.
Mhm.
Ja, das hast du nicht. Mittel. Ich hoffe, dass du es bei dem Kind hast, wenn es schreit.
Ja, bin ich mal gespannt drauf.
Ich hab wirklich, es gibt ja auch Momente, wo der mal ein bisschen länger schläft. Und wenn mein Wecker klingelt und der Hund sich noch nicht meldet, komme ich deutlich schwerer aus dem Bett, als wenn der Hund 3 Stunden früher, als mein Wecker klingelt, jault und irgendein Bedürfnis hat. Das ist für mich überhaupt gar kein Problem, da aufzustehen.
Weißt du, was es für mich für ein Gefühl auslöst? Du bist ein toller Papa. Finde ich toll, dass du das hast.
Wir müssen einfach nur dem Hund beibringen, dem Kind die Windeln zu wechseln.
Ja, und immer auf deine Bettseite zu kommen, wenn er raus möchte.
Ja.
Na gut, aber das sehen wir dann. Ich bin echt gespannt, wie die Prognosen da, also beziehungsweise was davon eintritt und ob das wirklich so einen riesigen Unterschied macht. Ich glaube, wenn man dann so massiven Schlafmangel hat, dann ist das auch nochmal ein anderer Schnack, aber ja, das sehen wir dann.
Ja.
Und ich würde sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle und dann können wir in der nächsten Folge darüber sprechen. Vielleicht, wer weiß, wann wir das nächste Mal aufnehmen, vielleicht hat da schon eine Insemination stattgefunden. Vielleicht habe ich da sogar schon ein Ergebnis vom Bluttest. Vielleicht bin ich nächstes Mal ja schon schwanger.
Vielleicht haben wir auch einen zweiten Hund.
Eins davon tritt auf jeden Fall ein. Vielleicht.
Ja. Vielleicht, mal gucken.
Egal, welches Datum gerade bei euch ist und welche Uhrzeit und ob ihr schwanger seid oder nicht.
Schlaft gut.
Schlaft gut und bis zum nächsten Mal.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Mensch. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder?
Britney! Britney Spears is back in the hospital.
Oh, baby.
Thank you, Britney.
Kopfkahl rasieren, mit Madonna knutschen, Python um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was die alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In 4 Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaaten-Kaff bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Gruschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch Britney, wie immer, jeden Donnerstag.
Mensch.
Bis dann, love you, bye. Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao.
Strong Britney. Oh, yeah, I'm embarrassed. Can we stop?